Winnipeg 1963, das ist Berlin, Washington, New York, Hongkong oder das Ruhrgebiet, wo ich herkomme. Das ist Winnipeg 63. Ich will Ihnen die Geschichte aus der Winnipeg 63 erzählen. Da war bei uns in Essen, ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist, mein Gedächtnis ist miserabel, wissen Sie, ich bin der älteste Jugendpfarrer der Welt. Da war so ein Schlagersänger, Bill Helle, ein Hüftenwackler, nicht? Funskerl, im Handumdrehen war die große Krugerhalle mit 10.000 Plätzen ausverkauft. Der trat da auf noch mit so einem Team, nicht wahr? Doppelte Trompete und Cello und er mit der Gitarre. Und beim dritten Stück, da wurde die ganze Bande verrückt und schlugen den ganzen Saal kaputt. Polizei hat den Saal geräumt, Schaden 80.000 Mark. Am nächsten Tag gehe ich mit einem Freund durch die Straßen Ninifes, hätte ich beinahe gesagt, durch die Hauptstraße von Essen. Und da stehen da so drei Boys zusammen, so um 18, 20 rum. Da sage ich zu meinem Freund, wir machen mal einen kleinen Test. Ich gehe auf die zu, ich sage zu einem, ich mache jede Wette, Sie waren gestern auch bei Bill Helle. Na klar, Herr Pastor, sagt er. Ich sage, kennen wir uns, ja wundervoll. Er ist nicht so klein, dass wenn ein Pfarrer da 30 Jahre ist, dann kennt man ihn nicht. Verstehen Sie mich überall? Wo? Na, also schwerhörige Omas kommen nicht in Frage, ich spreche zur Jugend. Wo verstehen Sie mich nicht? An den Rändern, ich muss also doch so, geht so? So kennen wir uns. Ich sage, ich mache jede Wette, also Sie waren gestern auch bei Bill Helle. Ja, sicher war ich da. Geht's jetzt so? Da sage ich ja wundervoll, dass ihr in Ninive so musikalisch seid. Nur eins kann ich nicht kapieren, warum schlagt ihr da den ganzen Saal kaputt? Moment schweigen, dann sagt der eine, ach Pastor Busch, das ist doch bloß alles Verzweiflung. Hat mich beinahe umgehauen. Verstehen Sie das, was er sagt? Ich sage Verzweiflung worüber? Da sagt er, das weiß ich auch nicht. Da habe ich gesagt, Mensch, das ist Verzweiflung darüber, dass ihr überhaupt nichts mehr ernst nehmen könnt. Habe ich recht gesprochen, Genossen? Überhaupt nicht mehr ernst nehmen könnt. Weder euch selber noch im Beruf, noch eine Weltanschauung. Ihr könnt nicht mehr ernst nehmen, das ist furchtbar. Aber, sagt ich habe eine Botschaft, die muss man ernst nehmen. Da kann man gar nicht anders. Die so, dass man sie ernst nehmen kann. Ich brauche das Ding nicht, ich brauche es nicht. Ich glaube, dass ich den Saal ganz gut fülle. Wollen Sie es doch lieber machen? Na ja, was meinen Sie, was ich beim Brustkasten habe, hier in den Saal füllen kann? Wollen wir sehen, ob es so besser wird? Wird es so besser? Ah, wundervoll, sehen Sie. Es geht nichts über moderne Technik in Ninive. Danke schön, Chef. Ich sage, ich habe eine Botschaft, Mensch, die kann man noch ernst nehmen. Das ist doch die Rettung für euch, die ihr nichts mehr ernst nehmen könnt. Darauf sagt einer, was ist denn das für eine Botschaft? Und da sah ich mitten auf der Hauptstraße von Essen, die Botschaft lautet so, so sehr hat Gott die Welt lieb gehabt, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die sich dem anvertrauen, nicht mehr verloren sind, sondern das Leben haben. Darauf griet einer und sagt, pass auf, jetzt werden wir dumm gemacht. Können Sie denken, dass ich in dem Augenblick rot gesehen habe? Können Sie verstehen? Ich habe so rot gesehen, dass der Angst kriegt und sich dünne machte. Und die anderen sagten, machen Sie mal weiter. Wie der Weg ging, da sagte ich, das ist ja nicht dem seine Erfindung, jetzt werden wir dumm gemacht. Das haben ja schon Größere vor ihm gesagt. Das hat zum Beispiel Lenin gesagt. Religion ist Opium fürs Volk. Wissen, was Opium ist? Rauchen die Chinesen so, nicht? Da wird man leicht beduselt und dann hat man schöne Träume und dann merkt man nicht mehr die Misere der Wirklichkeit. Nicht? Man vergisst die Zahnschmerzen und dass einem 50 Mark im Monat fehlen und dass man Ärger hat mit seiner Braut und das vergisst man alles, wenn man Opium geraucht hat. Da träumt man sich so im Paradies. Und das sagt also Lenin, Religion, Christentum ist Opium für die Leute. Pass auf, jetzt werden wir dumm gemacht. Khrushchev hat in seiner letzten großen Rede am Parteitag gesagt, das Christentum vertröst die Leute auf ein besseres Jenseits. Wir wollen hier ein Paradies schaffen. Ist im Grunde dasselbe, verstehen? Jetzt werden wir dumm gemacht. Ich habe einen Pastor gesprochen hier in Berlin, der riskiert es, von Haus zu gehen. Und dann sagt er, von 20 Leuten schlagen mir 10 in die Tür von der Nase zu und sagen, wir sind nicht zu sprechen. Warum? Wir wollen uns nicht dumm machen lassen. Pass auf, jetzt werden wir dumm gemacht. Und jetzt will ich hier mal was sagen. Das Evangelium hier in der Bibel, das macht nicht dumm. Ich möchte sagen, man braucht die Leute nicht dumm machen, die sind schon ein bisschen dumm. Wenn Dummheit wehtäte, kann ich nicht flüstern, dann wäre Berlin und Essen erfüllt mit Wegeschreien. Ich bin froh, dass Dummheit nicht wehtut. Nein, nein, dieses Evangelium der Bibel macht die Leute nicht dumm, sondern im Gegenteil, hier steht es drin, dein Wort macht mich klug. Und warum? Weil das Evangelium von Tatsachen spricht. Bitte wollen Sie das mal zur Kenntnis nehmen, mich interessieren namentlich so die jungen Leute hier. Religion ist Opium fürs Volk, das heißt, ich will euch von harten Tatsachen wegführen in süße Träume. Das Gegenteil ist wahr. Der Mensch lebt in süßen Illusionen und das Evangelium stellt ihn auf den Boden der Tatsachen. Ich würde keine Sekunde mehr verkündet Evangelium sein wollen, wenn ich es nicht mit harten Tatsachen zu tun hätte. Und sehen Sie, jetzt möchte ich Ihnen heute Abend 3 harte Tatsachen hinstellen, die im Evangelium stehen. Tatsachen, nicht Opium, nicht dumm machen, sondern Tatsachen. Die erste Tatsache, mit der Sie einfach mal rechnen müssen, ist, mit der Ninive zuerst nicht gerechnet hat. Verstehen Sie mich jetzt übrigens? Oder muss ich wieder leiser sprechen? Oder? Nein, geht. Die erste Tatsache, mit der Ninive zuerst eben nicht gerechnet hat, ist die Tatsache, dass Gott wirklich lebt. Wann war das? Gott ist da. Ich möchte also durch Berlin gehen und jeden mal so kriegen an der Krawatte und sagen, sagen Sie mal, gibt's Gott? Da werden Sie mir antworten, wie jener Mann in Augsburg. Da hatte ich mal nachts um 12 in einem Zelt in Augsburg eine Versammlung. Das war die dollste, die ich je gehabt habe. Da fuhren meine Freunde mit Autos durch die Straßen und haben an allen Bumslokalen die Nachtschwärme einkassiert und in mein Zelt abgeladen. Da kamen vielleicht Typen an. Das war herrlich. Ein Whisky-Ruch schlug mir da entgegen. Da war alles dran, nicht? Und direkt vor mir saß so ein Bundeskerl, so ein 2-Zentner-Typ, nicht? Bombe auf dem Kopf, also vergesse ich schon Jahre zurück. So eine Brasil-Zigarre hat er so halb verkaut im Munde. Und wie ich dann sage, Gott. Da brüllte dazwischen, gibt's ja gar nicht. Da sage ich, wissen Sie das ganz genau? Da kratzte sich so hinterm Ohr, dass die Bombe nach vorne rutscht und sagt, ja genau weiß niemand da was.
Ich weiß hundertprozentig gewiss, dass Gott da ist.
Da sprang er auf. Da wurde er wie.
Woher wollen Sie das wissen?
Da sah ich zu ihm, weil er zu uns gekommen ist. Wir nennen das, er hat sich offenbart. In Jesus. Seitdem Jesus gekommen ist, ist Gottes Leuchtung Unwissenheit oder böser Wille?
Ja.
Ich muss Ihnen das ein bisschen weiter ausholen. Sehen Sie, ich erinnere mich mal, dass ich mal in Berlin war, und das war gerade in der Zeit, wo der erste Sputnik so ins Weltall sauste. Und da war irgendwo ein Gedicht zu lesen, das war, ich kann Gedichte nicht mehr behalten, dazu bin ich zu alt. Aber der Inhalt war so, wir haben Sputnik ins Weltall geschossen, wenn da oben im Himmel ein lieber Gott säße, dann hätte der Sputnik einen lieben Gott an den Kopf getroffen, dann wäre er tot runtergefallen. Es ist aber kein lieber Gott runtergefallen, also war gar keiner da. Ich hatte an dem Abend in einer großen Versammlung zu sprechen. Da habe ich gesagt, das ist auserkorener Quatsch. Es ist einfach betrüblich, dass in einem so aufgeklärten Jahrhundert solchen Unsinn geredet wird. Sehen Sie, wir leben, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, wir leben in einer dreidimensionalen Welt. In einer sichtbaren dreidimensionalen Welt. Wir sind eingeschlossen wie ein Käfig. Und da oben, wo der Sputnik fliegt, ist auch noch dreidimensionale Welt. Und wenn er zur Venus fliegt, ist auch noch sichtbare dreidimensionale Welt. Aber es gibt mehr wie drei Dimensionen. Verstehen Sie? Länge, Breite, Höhe. Es gibt mehr. Gott ist nicht himmelweit weg da oben. Das ist immer noch dreidimensionale Welt. Da kann man rumfliegen und da findet man keinen Gott. Da sind sie genauso gut wie auf der Erde. Sondern Gott ist in einer anderen Dimension. Gott ist, na sagen wir, fünfte Dimension. Aber ganz nah. Wissen Sie, die Bibel sagt, für wahr, er ist nicht ferne von dem Jeglichen unter uns. Ist das mal klar geworden, dass Gott, das würde so passen, ne, wenn er ganz weit weg wäre, eine Handbreit neben uns ist. Aber wir sind in die dreidimensionale sichtbare Welt eingeschlossen wie ein Käfig. Jetzt muss ich Ihnen mal ein Beispiel erzählen. Sehen Sie mal, ein Pfarrer macht in seinem Leben allerhand durch, und so habe ich auch öfters mal im Gefängnis gesessen. Nicht, weil ich geklaut hatte, ging um meines Glaubens willen, nicht? Sie brauchen Ihr Portemonnaie nicht festzuhalten. Nein, nein, ich war so bei Hitler, wissen Sie, da wollte man keinen Jugendpfarrer, meine Nase gefiel ihm nicht, und schon saß man im Kahn. Und da war ich in so einer Zelle, im großen Polizeigefängnis, wo lauter dünne Betonwände waren, die so hellhörig sind. Und da war in der Zelle neben mir ein Mann. Den kannte ich genau, aber ich habe ihn nie gesehen. Der muss furchtbar unglücklich gewesen sein. Ich hörte ihn schluchzen. Ich hörte ihn weinen. Ich hörte, wenn er auf und ab ging, 2,5 Schritte hin, 2,5 Schritte her. Wenn er sich auf dem, wir hatten kein Bett, sondern bloß so ein Bretterdings, da wälzt er sich drauf rum. Ich habe schließlich meinem Wärter geschellt und gesagt, hören Sie, ich bin Seelsorger, lassen Sie mich zu dem Mann, der bringt sich um daneben an. Nein, das ist streng verboten. Das kann man machen. Wenn der da drüben so schluchzte, ein Mann, in einer Verzweiflung, da stand ich vor der Wand und dachte, ich möchte, ich könnte die Wand durchbrechen und, verstehen Sie, zu dem Mann hingehen. Konnte ich nicht. Und nun passen Sie auf, Gott ist in unserer Lage. Zu ihm kommt all das Stöhnen und Fluchen der Welt. Und das ist die Wand dazwischen. Wir sind eingeschlossen in die dreidimensionale Welt. Und Gott hört das schrille Lachen, wissen Sie, und das Unglücklichsein und das Fluchen, das Elend der Welt, das hört er. Und er kann das, was ich nicht konnte. Er kann die Zellwand kaputt machen und zu dem Elenden kommen. Und das hat er getan, als Jesus kam. Verstehen? Da hat Gott die Mauer, die zwischen ihm und uns ist, kaputt gehauen und ist zu uns gekommen.
Das ist das atemberaubendste Ereignis, das man sich denken kann. Dass die Mauer zwischen der dreidimensionalen Welt und der Dimension Gottes zusammenbricht und Gott wird Mensch, dir Mensch zugute. Da ist ein Heiland in der Welt seitdem. Und seitdem weiß ich, dass Gott existiert. Wissen Sie? Ich muss Ihnen einmal eine Geschichte erzählen. Aus der Bibel. Da waren mal zwei Brüder. Die fielen sich auf den Wecker. Gibt, ne? Auf den Nerven. Und eines Tages, der eine auf dem Feld, der war Bauer und hackt mit der Hacke den Boden. Und da kommt der andere, der Abel. Und wie der den Abel sieht von Ferne, da geht's dem Kain hoch. Hoffentlich kommt er nicht hierher. Ich kann die Fotografie nicht mehr sehen, nicht? Und dann kommt der Abel auf ihn zu, spricht ihn an. Und da ist es geschehen. Der packt den Kain die Wut, er nimmt seine Hacke und haut in das verhasste Gesicht mitten hinein. Und da kommt er erst zu sich, als sein Bruder tot vor ihm liegt. Und nun schaut er sich um. Kein Mensch da. Kein Mensch. Er macht eine flache Grube, wirft den Leichnam seines Bruders rein und schaut es zu. Und nun ist ihm doch unheimlich und nun geht er weg. Ich sehe den Mann weggehen, mit seiner Hacke, ganz allein, tot einsam. Auf einmal ruft es, Kain, so hieß es, Kain. Wer ruft denn? Kain. Ihm dämmert was. Ja? Ihr kapiert es, Gott da. Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er will sich noch behaupten, wie sie sich behaupten wollen gegen Gott permanent. Da sagt er, bin doch nicht Kindermädchen für meinen Bruder Abel, bin ich Kindermädchen, soll auf sich selber aufpassen. Und da kommt die Stimme Gottes, Kain, das Blut deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Da weiß der Kain auf einmal, er war gar nicht allein. Wissen Sie, er hatte gemeint, er könne hinterm Vorhang sein Leben führen. Und in Wirklichkeit war die Bühne offen und im Zuschauerraum saß Gott. Hat alles mit angesehen. Und das möchte ich Ihnen sagen, Sie bilden sich ein, Sie hätten ein Privatleben, gibt's nicht. Gibt's nicht. Sie spielen Ihr Leben auf offener Bühne und im Zuschauerraum sitzt Gott mit großer Geduld und sieht zu. Wissen Sie? Und weil die Bühne so schrecklich geworden ist, bricht Gott das Herz, dass ich so sage, und er geht auf die Bühne, als Jesus kommt. Nicht? Da tritt Gott selber in Jesus auf die Bühne der Welt. Haben Sie es begriffen? Das ist die erste harte Tatsache. Gott lebt. Ich, Religion ist gut, mach Religion Opium fürs Volk sein. Evangelium, verstehen Sie, es gibt tausend selbstgemachte Religionen, die mögen Opium sein. Evangelium ist kein Opium, sondern redet von harten Wirklichkeiten. Gott ist da, das wissen wir, weil er gekommen ist in Jesus. So, jetzt kommt meine zweite harte Tatsache. Ich möchte von Wirklichkeiten reden. Diese Bibel sagt, es ist Tatsache, dass dein Leben nicht stimmt. Es ist Tatsache, dass dein Leben nicht in Ordnung ist. Ich kenne sie ja nicht, aber wenn ich überlege, wie viele dunkle Geheimnisse jeder von ihnen mit sich rumschleppt, dann glaube ich, was dieses Evangelium sagt. Wir sind allzumal Sünder. So steht es da. So steht es da. Wir sind allzumal Sünder. Hören Sie doch auf mit dem Gequatsch, es wäre nicht wahr. Sie wissen doch genau, dass Ihr Leben nicht stimmt. Wir sind solche Narren. Pass auf, da lernt einer Auto fahren. Und dann sage ich ihm, wie er nun gerade einen Führerschein hat, du, auf der und der Straße, da musst du aufpassen, da ist eine dolle S-Kurve. Ah, oh, sagt er, werden wir schon schaffen. Und dann knallt er gegen den Baum. Er hat die Wirklichkeit nicht klar gesehen.
Wir wissen alle, dass Gott lebt. Wissen Sie alle. Aber haben Sie Gott in Ihrem Leben? Rechnen Sie mit ihm? Dass Sie Ihr Leben auf einer Bühne vor ihm spiegeln? Tun Sie nicht, nicht? Seine Gebote sind Ihnen direkt. Das heißt, Sie gehen in der Wirklichkeit vorbei wie der Autofahrer, der bei einer Kurve geradeaus fährt. Das ist das Schauerliche. Unser Leben ist darum nicht in Ordnung, weil wir es ernsthaft ohne Gott leben. Da sagt mir einer, ich bin christlich, sage ich, Mensch, da kann ich keine Pfennige für geben. Die Frage heute ist, ob Gott in deinem Leben eine Wirklichkeit ist, seine Gebote Wirklichkeit sind. Und das ist nicht wahr. Wer lebt denn hier? Mensch, der würde in Berlin zusammenlaufen, wenn einer Weg mit Gott lebt. Ist nicht wahr? Und aus der Tatsache, wenn wir mit Gott nicht leben, ist das ganze Leben nicht in Ordnung. Und das nennt die Bibel Sünde. Sünde. Wissen Sie, unsere schmutzige Fantasie und unser Streit und diese elende Selbstsucht. Nicht? Jeder sagt doch von Ihnen im Grunde, ich bin der Herr, mein Gott, ich will keine anderen Götter haben neben mir, nicht? Soll ich, ihr jungen Männer, mal eure Mutter fragen, was ihr für selbstsüchtige Typen seid? Nicht? Hier sitzt ihr großartig da, aber und dann diese Lüge. Jeder lügt doch. Kennen Sie die schöne Geschichte von den Jungs, die den Käse gefunden haben? Dass sie mal lachen zwischendurch. Und da haben wir drei Jungs einen Käse gefunden, nicht? Und da haben sie gesagt, der soll einen kriegen, der die größte Lüge erzählen kann. Der sagt, einer, ich habe mal einen Hund gesehen, der war so groß wie ein Haus. Sagt der zweite, das ist gar nichts. Ich habe mal ein Pferd gesehen, das war so groß wie ein Kirchturm. Da kommt der Bischof vorbei und sagt, ihr lieben Knaben, was macht ihr hier? Na, erzählen Sie ihm den Handel. Da sagt der Bischof, aber ihr lieben Jungs, man darf doch nicht lügen, seht mich an. Ich habe noch nie gelogen. Da sagt der Junge, Herr Bischof, da haben Sie einen Käse. Wissen Sie, es gibt kleine Geschichten, die eine große Wahrheit enthalten, nicht wahr? Es gibt kleine Geschichten, die eine große Wahrheit enthalten. Das glauben wir keinem, dass er nicht lügt. Ist das in Ordnung, unser Lügen? Ist nicht in Ordnung, nicht? Wissen Sie, wir leben ohne Gott und darum ist unser Leben nicht in Ordnung. Und darum ist Sünde da. Und Sünde macht einsam und unglücklich. Und verzweifelt und trennt uns immer weiter von ihm. Das ist eine harte Tatsache. Also, wenn einer mal so ein alter Pastor in der Großstadt geworden ist wie ich, dann kann er Menschen bloß noch daraufhin abtasten, dass er sagt, wo stimmt's bei dir wohl? Nicht, ob ich einen Generaldirektor spreche oder einen Straßenkehrer. Ne? Sag, Junge, was mag in deinem Leben für trübe Dinge sein? So, und nun kommt das Dritte. Evangelium hat es mit harten Tatsachen zu tun. Gott lebt. Unser Leben stimmt nicht. Geht nirgendwo auf. Tausend ungelöste Probleme. Ein Leben ohne Gott. Ein Leben mit Sünde. Ein Leben mit Schuld. Und nun kommt eine dritte Tatsache. Das Evangelium ist nicht Dummheit, sondern verkündigt Wirklichkeit. Es verkündigt die dritte Wirklichkeit, Mensch, der lebendige Gott, der alles erfüllt, bietet dir heute Abend Frieden an. Dein ganzes Leben kann revolutioniert werden. Gott bietet dir Frieden an durch Jesus. Und jetzt muss ich von Jesus reden. Und jetzt ärgere ich mich, dass ich schon 20 Minuten verpulvert habe, statt von vornherein von Jesus zu reden. Ich sag Ihnen, Jesus, der Sohn Gottes, wie ich nur ein zarter Knabe war und mein Haar all noch hatte und so schön und jung war, da hatte ich einen Religionsunterricht in der Penne und da sagte unser Religionslehrer, Jesus wäre ein Religionsstifter. Von da ab habe ich für Jahre abgeschaltet, denn an Religionsstiftern bin ich restlos uninteressiert. Sie auch, nicht? Haben wir kein Interesse für Religionsstifter, ernsthaft nicht. Habe ich kein Interesse dran. Aber wie ich zum ersten Mal begriff, dass Gott seinen Sohn geschickt hat, damit mein ganzes ungeordnetes, dreckiges Leben, damals war ich noch lange nicht Pastor,
in Ordnung kommen könnte. Mensch, da habe ich gestaunt. Da begriff ich, das ist eine atemberaubende Botschaft. Ich rede von Jesus. Kommen Sie, gehen Sie mal mit mir im Geist vor die Tore Jerusalems nach einem Hügel namens Golgatha. Sehen Sie nicht die Tausende von Menschen an. Sehen Sie nicht an die Kriegsknechte, die da würfen. Die gehen uns nichts an. Es gehen uns auch nichts an, die beiden Verbrecher rechts und links, die da qualvoll sterben. Mensch, die Quittung über ein verlorenes Leben. Aber der in der Mitte, da hängt der Sohn Gottes. Die Hände, die die Welt schufen, angenagelt. Die edle Stirn zerrissen von der Dornenkrone. O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, o Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkrone, sehen Sie ihn an. Und fragen Sie, warum hängst du da? Und dann antwortet er ihnen, damit du Frieden mit Gott kriegen kannst, damit du umkehren kannst. Darum bezahle ich hier für deine dreckigen Sünden. Darum bin ich das Opfer, das mit Gott versöhnt. Die Bibel hat 1000 Bilder. Darum bin ich die Tür zum Leben. Mensch, glaub an mich, ich sterbe für dich. Jesus starb für sie. Es ist keiner im Saal, dem ich nichts sagen kann. Und ob du ungläubig bist und gottlos bist und dreckig bist und lästerst, Jesus, der Sohn Gottes, ist für dich am Kreuz gestorben und ist deine einzige Chance. Er neigte sein Haupt und verschied. Und als er verschieden war, hat man ihn einbalsamiert und in ein Felsengrab gelegt und eine Steinplatte vorgetan und Soldaten davor aufgebaut. Und am dritten Morgen, da geschieht es in der Morgendämmerung, da wird so hell, als wenn Atombombe in der Nähe explodiert wäre. Die Soldaten kippen um, nicht? Das waren keine hysterischen Jungfern, lieben Leute. Das waren Kerle, die auf 1000 Schlachtfeldern gekämpft hatten, nicht? Die fallen einfach in Ohnmacht. Und das Letzte, was sie sehen, Jesus steht von den Toten auf. Die Welt ist ja so dämlich, dass sie davon nicht Kenntnis nimmt, nicht? Nicht, wenn ich stände ja nicht hier, wenn ich nicht wüsste, dass Jesus wirklich auferstanden ist und lebt. Er ist auferstanden für sie. Jesus ruft sie. Und nun muss ich Ihnen eine kleine Geschichte aus meinem Amt erzählen. Also, das war bald nach dem Kriege. Und da war nach dem Ruhrgebiet ein Volk angeschwemmt für die Zechen. Also wer nirgendwo ankam, der strömt ins Ruhrgebiet. Und die wohnten in Baracken, das war schrecklich, nicht? Ich ging da rein, ich kam mir manchmal vor wie Daniel in der Löwengrube. Und dann habe ich mal gesagt, jetzt mache ich ein Zeltlager, eine Bibelfreizeit für 70 Mann, konnte ich es machen. Da rief mich ein Steiger an und sagte, sind Sie wahnsinnig, Mensch, die Kerle montieren in der ersten Nacht ein Zelt ab und verscheuern sie am schwarzen Markt. Dann habe ich die Tommies, die hat mir die Zelte gegeben, angerufen, ob sie das riskieren wollten, nicht? Dann haben sie gesagt, ja, sie hätten genug, also können sie riskieren. Dann kamen 70 Mann an. Die waren keine Stunde da, da war das ganze Lager eine Hölle. Der eine macht den schwarzen Markt mit sich, also gleich nach dem Kriege, einen schwarzen Markt mit Zigaretten auf, einer hatte sind Ziehharmonika und sang Lieder, bei denen ich sogar rot wurde, war schon alles dran, nicht? Ein paar kloppten sich gleich und am nächsten Morgen, am ersten Morgen sagte ich, ihr Männer, hört mir mal zu. Ich möchte jetzt mit euch eine halbe Stunde die Bibel lesen. Brüllendes Gelächter. Sag, Moment mal. Also den Gefallen könnt ihr mir schon tun, ja? Eine halbe Stunde. Wenn es langweilig ist, machen wir es nie wieder. Und dann hatte ich so kleine Bibelheftchen, so nur ein Evangelium mit bunten Bildern vorne dran, die verteile ich. Schlag mal auf. Na, mir zuliebe machen sie es nur. Ich machte wahrscheinlich einen erbarmungswürdigen Eindruck, kriegten sie Mitleid mit dem armen Pastor, dann machten sie das. Und dann las ich mit ihm folgende Geschichte. Da steht Jesus meiner großen Volksmasse und redet.
Und auf einmal gibt's Unruhe hin. Immer wildere. Jesus muss unterbrechen. Was ist los? Da kommt ein, also als Grund zur Unruhe, da kommt ein Aussätziger. Wissen Sie, was Aussätzige sind? Die verfaulen bei lebendigem Leib, den faulen die Ohren, die Nase, die Augenbrauen weg, die Finger. Der Kopf ist voll Eiter und der Atem steckt an. Und darum wurden sie weggetrieben in die Wüste. Und nun kommt einer an und will zu Jesus. Die Leute sagen, geh weg, hau ab, Mensch. Und der kommt einfach wie gezogen. Und da gibt es eine Gasse, so ein Kirchplatz, nicht? Und da gibt es eine Gasse und durch die geht er mitten auch durch, bis auf Jesus hin. Und wie er vor dem Sohne Gottes steht, da fällt er nieder. Ich sehe den Mann vor mir heulen, wissen Sie, den halb verbauten Kopf, nicht? Diesen Elenden und sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich wohl heilen. Und nun steht in der Bibel was, das ist unfassbar. Ich könnte mir denken, dass Jesus einen Schritt zurücktritt und sagt, naja, nein, das steht nicht da. Wissen Sie, was da im Neuen Testament steht? Jesus geht auf ihn zu und legt ihm die Hand auf den Kopf. Da wurde schrien vor Entsetzen. Das ist doch ansteckend. Das ist doch grässlich. Er rührt ihn an. Mensch, wenn ich wieder ein bewusster Maler wäre, das wollte ich malen. Dies Heilands Hand auf diesem elenden Haupt. So rührt Jesus ihn jetzt an. Wissen Sie das? So. Und dann heilt er ihn. Es waren 3/4 Stunde rum, wie wir die Geschichte klar hatten. Ich fragte die Boys, wollen wir morgen wieder? Ja. Haben wir nicht gewusst, dass in der Bibel so aufregende Sachen stehen. Am Nachmittag gehe ich durch das Zeltlager, war so Ruhe, so Mittagspause, und da sitzen 2 in einem Zelt, ich höre das, die erzählen sich Witze. Schmutzige Witze. Dreckliche Witze. Es war so laut, dass man es hören musste, durch die dünne Zeltwand. Moment, ich bin alter Soldat, aber was zu viel ist zu viel, ne? Ich kroch in das Zelt rein und da sitzen 2 15-jährige Jungen. Ich setze mich zu ihnen auf den Boden und sage, wie muss es in euch aussehen, dass da so ein Dreck rauskommt? Da legt der eine los und sagt, Pastor Busch, uns haben sie am Ende des Krieges noch eingezogen. Und da haben wir ganz Schluss mitgemacht. Und dann kamen wir durch Gefangenenlager mit 14, 15 Jahren unter Männern. Pastor Busch sagte andere, wir haben jeden Dreck erlebt. Es gibt keine Pfütze, durch die wir nicht gegangen sind. Und da sagte der Erste wieder, wir glauben, dass sie es gut mit uns meinen, aber an uns ist nichts mehr zu retten. Mensch, hätte ich heulen können. An mir ist nichts mehr zu retten. An mir ist nichts mehr zu retten. Im Grunde ist Berlin verzweifelt bei 90%. Heil, wir haben nach Gott und sagen, aber es ist an mir nichts mehr zu retten. Da sage ich, Jungs, hört mal zu, habt ihr heute Morgen die Geschichte von Jesus gehört? Ja. Ein hoffnungsloser Fall. Und er rettet ihn nicht bloß, er rührt ihn an. Jesus ekelt sich vor nichts. Jesus ekelt sich vor nichts. Er rührt ihn an und rettet ihn. Da fing der eine richtig an zu heulen. Meinst du das Jesus? Ja, das meint. Der ist für dich gestorben. Sein Blut kann dich reinwaschen von dem ganzen Dreck. Sein Geist kann dein Inwendiges vollständig umändern. Sehen Sie, und ich rufe Sie heute an. Ich biete Ihnen nicht Morphium an. Es sei ferne von mir, Ihnen Morphium oder Opium anzubieten. Sondern ich möchte Ihnen die harte Tatsache sagen, damit Sie endlich sich mal klein werden. Gott lebt. Hören Sie auf mit dem Geschwafel. Man weiß es nicht. Gott lebt. Zweitens, mein Leben ist nicht in Ordnung. Das geht doch Hölle zu. Drittens, Gott bietet mir einen Jesus-Friedner. Das ist ein Jesus. der sich vor nichts ekelt, der den Aussätzigen anfragt, der diesem Jungen half. Hören Sie, die Fortsetzung dieses Abends machen Sie alleine mit Jesus. Bei dem, der ist da, der ist neben Ihnen. Packen Sie ihm Ihr Leben aus, sagen Sie, Herr Jesus, bin ich auch zu retten? Und ich kann Ihnen sagen, das größte Wort in der Bibel ist das, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Kinder des lebendigen Gottes zu werden. Junge, was kann bis morgen früh aus Ihnen werden? Das Mädchen auch.